Der Bibeltext für die heutige Predigt ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, Verse 6 bis 16. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sagte er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Danach ging einer der 12, Judas Iskariot, zu den führenden Priestern und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich dafür sorge, dass ihr Jesus in eure Gewalt bringen könnt? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten.
Ja, wir sind auf dem Weg Richtung Ostern. Joel hat uns gerade ein bisschen mit hineingenommen, dass wir fast ein bisschen zu spät sind, weil jetzt eigentlich schon die ganze Zeit die Ostervorbereitungen laufen. Mir ist noch was aufgefallen auf dem Weg Richtung Ostern. Ich habe mal eine Zeit lang im Rewe gearbeitet und Ostern ist eines der herausforderndsten Wochenenden im Jahr, die es für Deutsche gibt. Warum? Weil es 3 Feiertage sind, die man irgendwie überstehen muss. Und der Ansturm an dem Karsamstag ist besonders groß, weil man denkt, wie soll man diesen Sonntag und den Montag irgendwie überleben, ohne dass der Kühlschrank ganz voll ist. Also es war mal verrückt und ich glaube, wir haben große Angst, dass wir Ostern irgendwie auch gut überleben. Das scheint etwas Dramatisches oder vielleicht sogar Traumatisches zu sein für viele. Wir wollen auf Ostern zugehen. Es ist das größte christliche Fest. Deswegen gibt es 3 Feiertage, die wir haben. Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag. Und es hat mit einer Person zu tun, die im Zentrum des christlichen Glaubens steht. Und das ist Jesus Christus, der gestorben ist und wieder auferstanden, und das feiern Christen. Und wir wollen uns in dieser Reihe so Schlüsselmomente auf diesem Weg anschauen. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen entdecken können, dass Ostern mehr ist als nur ein paar schöne Feiertage oder die Angst, dass der Kühlschrank nicht voll sein könnte, sondern dass an Ostern tatsächlich ein Sieg errungen wurde. Etwas Großartiges passiert ist, was die Weltgeschichte verändert hat. Auch wenn wir das vielleicht in Cottbus manchmal gar nicht so merken oder spüren. Und das auch die Kraft hat, dein Leben im positiven Sinne auf den Kopf zu stellen. Station zum Sieg. Ja, warum ist Ostern so ein wichtiges Fest? Ich glaube, wir alle spüren, und ich denke gerade in dieser Zeit noch mal vielleicht mehr, diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Ja, so viel Tod gibt es, so viel Böses, ja, also man muss das ja an manchen Stellen auch so nennen, Ungerechtigkeit, menschliches Versagen, Schuld. Und warum ist Ostern das wichtigste Fest im christlichen Glauben? Weil der Tod, das Böse, menschliches Versagen, Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort haben, sondern durch einen Mann, der an einem Kreuz gestorben ist, durchbrochen wurde. Das glauben Christen. Und wenn du mit Kirche nicht so viel zu tun hast bisher, dann ist das vielleicht ein verrückter Gedanke, aber ich glaube auch, du spürst den Wunsch, diese Welt sollte eigentlich anders sein. Ja? Und vielleicht ist auch diese Reihe eine Chance, sich damit auseinanderzusetzen, könnte da mit diesem Jesus mehr dran sein. Und wenn du schon lange Christ bist, dann die Einladung, das, was an Ostern passiert, ist hat eine Kraft, die unser Leben viel mehr prägen kann, als wir das manchmal im Alltag vielleicht spüren und denken und sehen. Und deswegen herzliche Einladung, in dieser Zeit das vielleicht auch neu zu entdecken. Station zum Sieg. Und wir schauen uns heute eine dieser Situationen mal an, auf diesem Weg, wo Jesus immer mehr bewusst wird, dass er sterben wird. Und ich möchte euch so ein bisschen hineinnehmen in diese Welt von diesem Text, den wir gerade gehört haben. Wir sind etwa um 30 nach Christus. Jesus ist zusammen mit seinen Jüngern in Bethanien. Das ist ein Ort, der liegt so östlich von Jerusalem. Das war ein kleiner Ort, aus dem auch Lazarus und Maria und Martha kamen. Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat, eine sehr krasse Geschichte. Und dieses Dorf, das hat schon einiges mit Jesus erlebt gehabt. Ja? Also da ist schon ein bisschen was passiert. Und Jesus ist bei Simon, dem Aussätzigen. Wahrscheinlich war das jemand, der Aussatz hatte und nicht mehr hat in der Situation und irgendwie gesund geworden ist, sonst hätte er keine Gäste empfangen können. Und Jesus ist bei ihm zu Besuch. Und wir befinden uns in der Woche vor Karfreitag und Ostern. Und das in einer Zeit ohne fließendes Wasser, ohne Zahnbürste, ohne Deo, in einem heißen, trockenen Land, voller Staub, voller Schweiß. Und wir sind hier in einem Raum voller Männer, ja, mit dreckigen Füßen, Schweißgeruch. Also wie war so die Atmosphäre? Könnt ihr euch ein bisschen hineinversetzen? Ja, vielleicht ein bisschen eklig, ja, eher gewöhnungsbedürftig. Und in diesen vollen Raum voller Männer kommt auf einmal eine Frau, dessen Name, der Name nicht mal genannt wird, aber als diese Frau diesen Raum betritt, verändert sich alles, was hier passiert. Und sie kommen mit einem Gefäß, mit einem Alabastergefäß steht da, so eine Art Steinkrug, mit einem kostbaren Öl. Sie geht auf Jesus zu und schüttet dieses Öl über den Kopf von Jesus aus. Und die Männer, die das sehen, sind völlig entrüstet. Ja, wie kann man sowas machen, weil sie etwas im Hinterkopf haben? Dieses Öl ist sehr, sehr viel Geld wert, ja, und jetzt wird es einfach so ausgekippt auf den Kopf, und was für eine Verschwendung, ja, das Geld, was man alles damit hätte machen können, den Armen geben können, Bedürftigen, und tatsächlich im Johannesevangelium, einem anderen Bericht, steht, dass dieses Öl etwa 300 Denare wert war, und das war in etwa ein Jahresgehalt von jemandem, einer Person zur damaligen Zeit. Also ein komplettes Jahresgehalt in einem Moment einmal ausgekippt. Und sehr wahrscheinlich war das ein Erbstück, man könnte sagen so eine Art Lebensversicherung, die man zu Hause hatte. Also man hat sie nicht in Gold oder in Fonds angelegt, sondern man hatte Öl zu Hause, wahrscheinlich aus Indien. Und jeder in dem Raum wusste, was hier gerade passiert war. Einfach so diese Lebensversicherung weggekippt. So, was bringt einen Menschen dazu, so etwas zu tun? Ich würde gerne mit euch über drei Gedanken nachdenken. Nochmal, was tut sie ihr eigentlich? Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass sie ihren Stolz ein bisschen durchbricht. Was tut sie? Das Zweite, warum tut sie das? Sie lebt eine Hingabe, eine echte oder eine verschwenderische Hingabe. Und was könnte das für uns bedeuten? Unsere Wahl, brauchen oder gebrauchen lassen, auch der Titel von heute. Also was tut sie? Sie durchbricht ihren Stolz. Warum tut sie das? Eine Hingabe, die sie als Antwort lebt. Und was bedeutet das für uns? Unsere Wahl, brauchen oder gebrauchen lassen. Lass uns da mal ein bisschen hineingehen, den eigenen Stolz durchbrechen. Ja, also wenn man, ich hoffe, ihr könnt euch so ein bisschen hineinversetzen. Was hier passiert ist, was diese Frau hier tut, ist eigentlich verrückt. Ja? Sie muss gewusst haben, wenn sie diesen Raum betritt, voller Männer und das Öl ausgießt, werden alle sagen, wie kann man so etwas machen? Ja? So viel Geld zum Fenster rauswerfen, das hätte man den Arm geben sollen. Und das stört diese Frau anscheinend nicht. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie hier ihren eine gewisse Scham durchbricht, ja, ihren eigenen Stolz aufgibt und diese Frau sagt, oder sie bringt zum Ausdruck, es ist mir in diesem Moment egal, was hier irgendjemand in diesem Raum, was diese Männer hier denken. Ich weiß, Jesus, du bist es wert und ich weiß, du hast meine Wertschätzung verdient und deswegen gehe ich diesen Schritt. Ja? Ich weiß, dass ich mit dir alles habe, was ich brauche und deswegen muss ich dich sozusagen ehren. Also es ist ein Ausdruck anscheinend von einer ganz besonderen Wertschätzung. Und man könnte sagen, sie gibt für Jesus ihren eigenen Stolz auf, weil sie weiß genau, also diese Leute werden mich nicht mehr normal anschauen. Das tut sie. Aber ich glaube, sie bricht nicht nur ihren Stolz auf gegenüber diesen Männern, die da in diesem Raum sitzen, sondern ich glaube, sie bricht auch ihren Stolz auf gegenüber Jesus. Weil sie kommt nicht zu Jesus und sagt, Jesus, du schuldest mir was, sondern sie sagt, ich bin dir etwas schuldig. Und damit bricht sie auch einen gewissen Stolz auf. Was meine ich damit? Lass mich das erklären. Ich habe vorne ein Zitat abgedruckt von dem Pastor Tim Keller. Und der beschreibt eine Art von Stolz. Also Stolz kann man ja in unterschiedlichen Variationen verwenden. Ich bin stolz auf dich, ist etwas Positives. Aber es gibt auch eine Art Stolz, so beschreibt er, der eher negativer behaftet ist. Und dieses Zitat möchte ich gerne mal vorlesen. Er schreibt, Stolz beschreibt einen tiefen Impuls in uns Menschen, von dem die Bibel sagt, dass er da ist, dass er von Natur aus da ist, dass er ein Impuls ist, dass er ein Charakterzug ist und dass er zu Gott, zur Welt, zum Leben, aber besonders zu Gott sagt, du schuldest mir etwas. Das ist es, was ich mit Stolz meine. Es ist der Impuls, der Welt sagt, Welt, Leben, Gott, ihr schuldet mir ein besseres Leben, als ich habe. Tief in unserem Innern gibt es einen Impuls, der sagt, Gott, wenn es einen Gott gibt, er schuldet mir ein besseres Leben, als ich habe. Oder wenn du ein großartiges Leben hast, ist Gott, wenn es einen Gott gibt, es mir schuldig, mir dieses Leben zu geben. Denn schließlich bin ich etwas Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Impuls erkennt, aber ich glaube, dass das tief menschlich ist, dass das etwas ist, was oft in uns drinsteckt. Ja, wenn wir bestimmte Ziele oder Pläne in unserem Leben nicht so umgesetzt bekommen oder erreichen, wo wir auf einmal merken, und wir müssen, glaube ich, da gar nicht mal unbedingt an Gott glauben, das sagt er auch hier in dem Zitat, aber dass da ein Impuls da ist, der eigentlich sagt, das Leben schuldet mir eigentlich etwas. Ja, so sollte es nicht sein, das habe ich nicht verdient. Was habe ich falsch gemacht? Ja, dass das ein Impuls ist, der in uns drinsteckt, irgendwie ein Einfordern, eigentlich steht mir etwas zu. Oder dann das zweite Beispiel, wo er sagt, wenn wir ein großartiges Leben haben oder wenn wir merken, wir empfangen so viel, dann ist sofort auch der Impuls da, ja, das steht uns auch zu. Ja? Wenn wir auf Kosten anderer Menschen leben und ich würde sagen, unser Reichtum in Europa und dass es uns so gut geht, wie hier, fußt vor allem darauf, dass wir andere Länder und Kontinente ausgebeutet haben oder immer noch ausbeuten. Und wenn man dann die Frage stellt, ja, warum geht es uns so gut? Ja, das steht uns zu, ja, das haben wir uns verdient. Die Welt schuldet mir das. Und ich glaube, dass das ein Impuls ist, der in uns drinsteckt. Und diese Frau kehrt diesen Impuls um und sagt, nicht Gott, du schuldest mir etwas, sondern Gott, ich möchte dir etwas bringen. Etwas, was so kostbar ist. Und das, was sie damit ausdrückt, ist, Gott, du schuldest mir nichts, sondern ich schulde dir alles. Das ist diese Haltung von dieser Frau. Nichts ist unter ihrer Würde. Und das ist der erste Gedanke, den eigenen Stolz zu durchbrechen. Das macht diese Frau hier. Und die Frage ist natürlich so, warum? Warum macht man so etwas? Ja? Und das ist das zweite, ihr Motiv, verschwenderische Hingabe als einzige Antwort. Warum macht sie das mit dem Öl? Und Jesus kommentiert das und er sagt dann so, warum macht ihr es dieser Frau eigentlich so schwer? In Vers 10 und dann Vers 12, indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Und was Jesus hier ausdrückt, ist, diese Frau scheint etwas zu verstanden zu haben, was all diese Männer in dem Raum in dem Moment nicht gesehen haben. Sie erkannte, dass Jesus, wie auch immer, sterben würde. Und sie erkannte auch, dass er für sie sterben würde. Und als sie das Öl auf den Kopf gießt, bringt sie zum Ausdruck: Jesus, ich verstehe nicht wie, ich verstehe auch nicht warum, aber ich erkenne, dass du etwas für mich tust und das überwältigt mich so sehr. Und dann tut sie etwas, was wir, glaube ich, nur sehr schwer nachvollziehen können. Ja? Sie nimmt diese Lebensversicherung und in einem Moment auf dem anderen, mit dem Geld, was sie damit hätte alles machen können, kippt sie dieses Jahresgehalt, diese Lebensversicherung weg. Und ich weiß nicht, was euer Jahreseinkommen so ist, ja, als Student vielleicht ein bisschen weniger, als Berufstätige, als Rentner 10, 20, 40, 80.000 Euro im Jahr. Was würdest du denken, wenn dir jemand eine Flasche Parfüm schenkt, die einen solchen Wert hat? Also, das war mit Sicherheit der wertvollste Besitz, den diese Frau in ihrem Haushalt hat. Und wahrscheinlich hat ein normaler Haushalt, ich weiß nicht, ob ihr etwas in eurem Haushalt habt, was so viel wert ist wie euer gesamtes Jahresgehalt. Und diese Frau nimmt das und kippt es einfach aus. Und ich glaube, die Reaktion der Jünger und der Freunde, die da sind, ist eine Reaktion, die wir wahrscheinlich genauso gemacht hätten. Bist du verrückt geworden? Ja, wie kann man? Ja, was hätte man damit alles machen können? Und Jesus reagiert so anders und sagt: Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hatte das Parfüm für den Tag meines Begräbnisses aufgehoben. Ihr werdet immer unter euch Arme haben. Und Jesus sagt hier überhaupt nichts. Das ist ja der erste Gedanke. Ich glaube, sagt Jesus hier, man soll sich nicht um die Armen kümmern. Und ich glaube, Jesus sagt in dieser Situation gar nichts dazu. Er hat sich ständig um Arme gekümmert. Aber er sagt hier, ihre Reaktion ist alles andere als überzogen. Sie hat einen perfekten Sinn für Verhältnismäßigkeit. Sie weiß, was ich für sie tun werde. Und deshalb ist ihre Reaktion absolut angemessen. Was? Vielleicht ein Beispiel, was es in unsere Zeit ein bisschen hineinholt, um das vielleicht auch zu erklären. Bei uns gibt es immer mal Gute-Nacht-Geschichte-Rituale bei uns zu Hause. Wir haben zwei Jungs und aktuell sind wir gerade bei Feuerwehrmann Sam. Ja? Ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit der Story von Feuerwehrmann Sam auskennt. Ich bin jetzt schon ein bisschen mehr drin. Und am Donnerstag ging es um den Schatz von Pontypenty, ja, Pontypenty, und zwar auf einem Grundstück ist der sagenumwobene Schatz von Pontypenty Pete. Richtig gut. Und jetzt stell dir vor, du findest diesen Schatz auf dem Grundstück und du wüsstest, dass er einige Millionen Euro wert ist. Wärst du nicht bereit, jeden Cent, den du irgendwie aufbringen kannst, zu nehmen, um dieses Grundstück zu erwerben? Klar, ja, du würdest alles einsetzen dafür, weil du weißt, wenn ich dieses Grundstück habe, habe ich diesen Schatz und nichts kann mich mehr aufhalten. Ja? Und in gewisser Weise sagt hier diese Frau: ich spüre, wie viel du mir gibst. Und hier ist etwas, was ich dir ergeben kann. Und deshalb gibt die Frau das Wertvollste, was sie hat, für Jesus hin. Und sie sagt: Egal, was alle anderen denken, ich bin bereit, für Jesus alles zu geben, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass ich mit Jesus alles bekomme, was ich zum Leben habe und brauche. Also sie ist so voller Dank, was Jesus für sie tut, und das führt zu einer Reaktion, dass die Leute um sie herum nur mit den Köpfen schütteln und sagen: Wie kann man nur? Verschwenderische Hingabe als einzige Antwort. Das ist, was diese Frau entdeckt. Und ich glaube, das ist auch, was den christlichen Glauben in seinem Kern ausmacht. Jesus hinterher, ihm mit unserem ganzen Leben zu vertrauen und bereit zu sein, für Jesus auch das Teuerste und Kostbarste herzugeben. Warum? Weil ich so viel empfangen habe. weil Jesus mir so viel bedeutet, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, also anderen Leuten vielleicht was Gutes tun, nett zu sein, freundlich zu sein, ja, christliche Werte zu leben, das ist ja schön und gut, aber gleich so weit zu gehen, ja, ist das nicht überzogen, ja, wie kann man nur? Aber ich glaube, tief in unserem Innern wissen wir auch, dass eigentlich der größte Ausdruck von Liebe dort ist, wo jemand bereit ist, ein wirkliches Opfer zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Titanic kennt, ja, ein bisschen mehr kulturelle Bildung als Feuerwehrmann Sam vielleicht. Titanic, dieser Film am Ende, als dann Jack im Wasser ist und die Rose kommt noch auf diese Tür drauf und dadurch wird sie davor gerettet, dass sie erfriert und Jack muss jämmerlich im Wasser sterben und ist bereit, sich für Rose hinzugeben, als der größte Ausdruck dessen, dass da jemand wirklich liebt. Und ich glaube, solche Szenen, vielleicht wie bei Titanic, aber ich glaube auch in anderen Filmen, sehen wir, wie da irgendwie etwas in uns bewegt wird. Wie wir merken, wow, so sollte es eigentlich sein. Das ist ein echter Ausdruck von Liebe. Echte Liebe ist die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Und wer das erfahren hat, der kann nicht anders als verschwenderisch zurückzulieben, als etwas von dem, was man empfangen hat, weiterzugeben. Und das ist, was diese Frau erlebt hat und was sie deswegen zu diesem krassen Schritt geführt hat. Und das ist auch die Motivation, warum Christen sagen, ich bin bereit, von meinem Einkommen 10% zu geben. Ich bin bereit, früh morgens aufzustehen, um in einen Gottesdienst zu gehen. Ich bin bereit, mich ehrenamtlich zu engagieren, auch dort, wo es mich herausfordert und viele Dinge kostet. Und es hat mit diesem Opfer zu tun, was Jesus uns gegeben hat und woran wir uns an Ostern erinnern. Und wenn du Christ bist, möchte ich dir diese Frage stellen, warum lebst du als Christ? Ist das wirklich deine Motivation? Ist das, was dich antreibt? Ist es diese Dankbarkeit und ist es diese Liebe oder ist es oft doch, okay, es gehört irgendwie dazu und ich bin irgendwie so geprägt und das sollte man eben so machen. Das ist die Frage, die, glaube ich, auch hier drin steckt. Und zum Schluss, was könnte das für uns heißen, unsere Wahl brauchen oder gebrauchen lassen? In diesem Text oder dieser Text schließt nicht mit dieser Frau, sondern schließt noch mit einer anderen Person, die hier auftaucht und die auch etwas mit Geld zu tun hat. Und das ist Judas, der Jesus später verraten wird. Und diese Szene folgt direkt auf diese Situation, wo diese Frau verschwenderisch ihre Lebensversicherung wegkippt. Und dann wird auf einmal der Scheinwerfer auf Judas gerichtet. Und dieser Schritt ist auch eine Reaktion auf Jesus, den Judas hier geht. Und ich habe nachgeschaut, 30 Silberstücke, das war der Ausgleichspreis für den Tod eines mittelmäßigen Sklaven. Das ist es, was Jesus für Judas wert ist. Das ist, was Jesus ihm bedeutet. Und ich glaube, dieser Kontrast, der könnte gar nicht stärker sein als diese zwei Personen, aber er stellt uns etwas vor Augen und stellt uns auch eine Frage. Diese Frau sieht auf der einen Seite in Jesus einen König und einen Retter und deshalb ist sie bereit, alles für ihn zu geben. Und Judas sieht in Jesus jemanden, von dem er enttäuscht ist, weil er Israel nicht befreit hat von den Römern und nicht das eingehalten hat, wofür Judas ihn eigentlich gehalten hat. Und deswegen versucht er noch, das meiste rauszuholen, was irgendwie geht. Das ist, was Judas hier macht. Und diese beiden Möglichkeiten stehen nebeneinander und es stellt uns die Frage, wollen wir wie Judas Jesus gebrauchen oder ausnutzen oder noch das Beste irgendwie rausholen oder wollen wir uns von Jesus gebrauchen lassen? Und dabei geht es nicht darum, alles richtig zu machen als Christ, sondern es geht vielmehr um die Frage, leben wir zu unseren Konditionen oder leben wir zu den Ideen hin, die Gott sich für unser Leben ausgedacht hat. Und damit sind wir wieder bei diesem ersten Punkt, über den wir geredet haben, über diesen Stolz, den diese Frau aufgibt. Nämlich, Gott, du schuldest mir etwas. Und diese Frau sagt, nein, ich schulde dir etwas. Und deshalb bin ich bereit, dir zu deinen Konditionen zu folgen und nicht zu meinen. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich bin Christ oder ich bin vielleicht auch gerade am Entdecken, was es heißt, Christ zu sein. Aber ich merke, wenn es mich etwas kostet oder wenn es um Veränderungen in meinem Leben geht, dann will ich entscheiden. Und die Frage ist, klingt es mehr nach der Frau oder mehr nach Judas? Brauchst du mich, um deine Ziele zu erreichen oder vertraust du mir so bedingungslos, dass ich meine Ziele mit dir erreichen werde? Das fragt Jesus uns und fordert uns heraus. Bist du so weit zu gehen wie diese Frau, was immer es mich kostet? Jesus ist es wert, alles zu geben. Aber ich glaube, um das tun zu können, müssen wir etwas sehen, was auch diese Frau gesehen hat. Und damit möchte ich schließen. Was hat diese Frau gesehen? Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, dieses Thema Öl und Salben taucht relativ oft in der Bibel auf. Und es ist immer in den Situationen sichtbar, wo ein neuer König ausgewählt wird. Und dann kommt eine Person und sie bringt Öl und sie salbt diese Person auf dem Kopf, indem sie das Öl auskippt, als ein Zeichen, dass so wie das Öl auf den Kopf kommt, so kommt Gottes Wirken und Gottes Kraft auf diese Person, die als ausgewählter König regieren und leben sollen. Und der Titel, der Jesus ganz oft in der Bibel zugeschrieben wird, ist Messias. Und Messias bedeutet der gesalbte König oder der gesalbte Gottes. Und Jesus ist dieser König. Ja, Jesus ist der, der gesalbt wird, der das bekommt, der als König hier dargestellt wird. Und er hat alle Macht und alle Kraft von Gott als König zu leben. Und was aber Jesus tut, und ich glaube, das ist so beeindruckend und so besonders zu den Königen, die wir vielleicht an manchen Stellen oder vor den Leuten, die Macht haben, vor Augen haben. Er nutzt es nicht aus, um so gut wie möglich selber darzustellen, um andere Leute auszunutzen, sondern er nutzt seine Macht dazu aus, um Menschen zu dienen, um sich für Menschen hinzugeben und sogar so weit zu gehen, zu sterben, jämmerlich an einem Kreuz. Und das hat diese Frau gesehen. Und das können auch wir sehen. Und deshalb hängt hier noch nicht so lange dieses Kreuz als eine Erinnerung daran. Das ist das, worum es wirklich geht. Und deswegen feiern wir Ostern, um uns daran zu erinnern. Und das hat, glaube ich, die Kraft, auch unseren Stolz zu durchbrechen, der sagt, Gott, du schuldest mir etwas. Gott hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Mehr konnte er nicht geben. Und nicht weniger als alles, was er hatte, hat er für dich und mich gegeben. Er starb nackt, arm, ohne alles, damit wir alles haben können. Er besiegte den Tod, damit wir leben können. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, bin ich über einen Satz gestoßen von Augustinus, der mich sehr berührt hat, persönlich auch. Und er hat einmal gesagt, das steht auch vorne abgedruckt, wer Jesus und alles hat, hat nicht mehr als derjenige, der Jesus und sonst nichts hat. Wer Jesus und alles hat, hat nicht mehr als derjenige, der Jesus und sonst nichts hat. Die Frau in unserer Geschichte hat das erlebt, dass Jesus alles für sie ist. Und deshalb hat sie ihm alles geschenkt. Und die Frage ist, willst du das auch? Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, danke, dass wir in Jesus jemanden sehen, der bereit war, alles zu geben. Nackt, arm, schwach geworden ist, an einem Kreuz gestorben ist, um uns zu zeigen, wie geliebt, wie wertvoll wir sind. Und wenn wir dich haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und ich bete, dass wir das entdecken können. Und dass wir diese Schönheit davon sehen können, wie gut du bist. Danke, dass wir deswegen als Antwort unser Leben auch dir anvertrauen können. Amen.